Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Der Hogwarts Express fährt nun vom Gleis 9 4 Drittel ab. Alle Schülerinnen und Schüler werden freundlich daran erinnert, ihre Fahrkarten bereitzuhalten und unverzüglich einzusteigen. All aboard!
Willkommen zu Gleis 9 4 Drittel, Portus Potter, ein Podcast zum Hinträumen und Nachreisen. Mein Name ist Nadine und ich bin heute euer Schaffner. Ich begrüße euch hier auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform zu einer weiteren Reise in die magische Welt von Harry Potter. Nachdem wir vor 2 Wochen mit einer Dampflokomotive eine Tour durch die schottischen Highlands unternommen haben, sind wir heute auf den Spuren von Harrys Verwandten unterwegs. In der Folge Die Dursleys soll es zum einen um ihren namensgebenden Ort in Südwestengland gehen. Außerdem besuchen wir wieder die Warner Bros. Studio Tour in Leavesden und den Londoner Stadtrand. Dort verkörperte eine kleine Straße in dem Vorort Bracknell den Ligusterweg, bevor er im Studio nachgestellt wurde. Bevor wir jetzt tiefer in das Thema Harry Potter eintauchen, hatte ich euch ja aber noch etwas anderes versprochen. Und zwar komme ich ja gerade zurück von meiner letzten Englandreise und gerade eben heißt eigentlich, vor 2 Tagen bin ich wieder gelandet. Und ich möchte euch nochmal von einem Thema berichten, was jetzt groß an Bedeutung gewonnen hat, beziehungsweise ohne das es eigentlich auch gar nicht mehr geht, wenn man nach Großbritannien einreisen will. Das ist das sogenannte ETA, die Electronic Travel Authorization. Das ist ein Dokument, das wir seit dem 1. April benötigen, wenn wir nach Schottland, Wales oder England oder Nordirland einreisen wollen. Also Irland an sich mit Dublin ist da nicht eingeschlossen. Das hat was mit dem Brexit zu tun. Also wenn wir in diese 4 Länder einreisen wollen nach Großbritannien, dann benötigen wir dieses sogenannte ETA. Wenn wir nicht bereits ein anderes Visum oder eine andere Aufenthaltsgenehmigung vorliegen haben. Ganz wichtig zu wissen, besonders für Familien mit kleinen Kindern, die einen Trip ins Vereinigte Königreich planen, ist, dass auch Babys und Kleinstkinder ein ETA benötigen. Also jede reisende Person braucht ein eigenes ETA. Und dieses Dokument kann man also für sich selbst oder auch für jemand anderen, zum Beispiel seine eigenen Kinder, anfordern. Dieses Dokument hat eine Gültigkeit von 2 Jahren oder bis der Reisepass abläuft. Also ideal ist es natürlich, das zu beantragen, wenn der Reisepass noch mindestens 2 Jahre Gültigkeit hat. Ich meine, wenn das nicht so ist, dann ist das so. Bisschen albern wäre es jetzt irgendwie, wenn der Reisepass im August abläuft und wir beantragen jetzt im Juni das ETA. Das wäre irgendwie schade ums Geld, denn das kostet ja auch ein bisschen was, nicht allzu viel. Aktuell sind es 16 Pfund, also von meinem Konto wurden genau 19,74 Euro abgezogen. Aber da sollte man vielleicht wirklich im Blick haben, wenn man so eine Reise plant und das beantragt. Beantragt es dann, wenn euer Reisepass auch noch eine gewisse Gültigkeit hat, weil wenn der abgelaufen ist, braucht ihr ein neues. Das hat was damit zu tun, dass das elektronisch läuft und auf dem Reisepass hinterlegt ist. Genau, ich möchte jetzt Schritt für Schritt einmal mit euch das Thema durchgehen, beziehungsweise das Thema dieser Beantragung, weil ich da selber so ein bisschen Respekt vor hatte. Ne, man denkt jetzt so, oh Gott, wenn ich was falsch mache, kann ich nicht einreisen. Und deswegen habe ich mir das mal so ein bisschen notiert, als ich das gemacht habe, um euch mal mitzuteilen, wie es funktioniert. Und im Grunde ist es wirklich ganz einfach. Und da möchte ich jetzt euch Schritt für Schritt dran teilhaben lassen. Ihr könnt das gerne nebenbei mitmachen, indem ich erkläre und ihr vielleicht die App auf dem Handy geöffnet habt. Oder ihr hört es euch einfach mal in Ruhe an, dann habt ihr es schon mal gehört, worum es geht und macht es dann doch selbstständig. Ganz wichtig zu wissen ist, dass ich das jetzt aus der Sichtweise eines deutschen Antragstellers beschreibe. Also wenn ihr jetzt aus der Schweiz oder aus Österreich zuhört, weiß ich nicht genau. Also ich glaube schon, dass das für euch genauso abläuft, aber da kann ich jetzt keine sicheren Aussagen zu machen, habe ich mich nicht intensiv mit befasst. Aber so, wie es für mich gelaufen ist, kann ich euch das einmal berichten. Ganz wichtig zu sagen ist auch, dass dieser Antrag auf Englisch auszufüllen ist. Zumindest habe ich keine Option gefunden, das irgendwie in der Sprache zu ändern, ins Deutsche zu übersetzen. Das heißt, es wäre wirklich von großem Vorteil, wenn ihr Englisch sprecht und zumindest gut versteht, was da geschrieben ist, damit ihr richtig und wahrheitsgemäß antworten könnt. Genau, wenn ihr selbst nicht so gut Englisch sprecht, hilft es euch vielleicht so ein bisschen, wenn ich euch da jetzt mit meiner deutschen Übersetzung durchführe. Wenn ihr aber sagt, eure Englischkenntnisse sind nicht mal rudimentär vorhanden, sondern ihr sprecht wirklich gar kein Englisch, dann nehmt euch lieber jemanden zu Hilfe, der der englischen Sprache mächtig ist. Ich glaube, sonst ist es wirklich ein bisschen schwierig, sich da selbstständig durchzuführen. Wenn ihr aber auch nur halbwegs gut Englisch sprecht, ist es wirklich kein großes Problem. Genau, erstmal ist wichtig zu wissen, was braucht ihr für diese Antragstellung? Als erstes benötigt ihr einen Reisepass, also den Reisepass, den ihr für die Reise nutzen wollt. Dann braucht ihr den Zugang zu eurer gültigen E-Mail-Adresse. Das heißt, ihr müsst die Möglichkeit haben, in dem Moment auch auf euer E-Mail-Postfach zugreifen zu können. Und ihr braucht eine Kredit- oder eine Debitkarte. Letztendlich ist es auch möglich, die Zahlung per Apple Pay oder Google Pay zu tätigen. Also wenn euch das lieber ist, ist das auch eine Option. Ansonsten die Kredit- oder Debitkarte. Es gibt quasi zwei Varianten. Ihr könnt das einerseits über die Website des Governments beantragen oder auf der anderen Seite eben über die offizielle App. So habe ich das gemacht. Ich bin so ein kleiner Freund von Apps und habe mir die App runtergeladen und würde euch jetzt Schritt für Schritt eben durch diese Antragstellung mit der App führen, obwohl ich vermute, dass es mit dem Computer irgendwie ähnlich aussehen würde. Aber da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Wichtig zu sagen ist, dass bei der App, die hat ein Zeitlimit, ein Timeout nach 30 Minuten. Also wenn ihr 30 Minuten nicht weiter an dem Antrag arbeitet, dann setzt sich das System wieder auf Null zurück, ne, beziehungsweise löscht die Daten. Das wird aber wahrscheinlich nicht nötig sein. Meine Antragstellung hat eigentlich keine 10 Minuten gedauert, vielleicht ein bisschen länger, weil ich mir das für euch noch notiert habe, aber im Großen und Ganzen klickt man sich da wirklich recht schnell durch. Und deswegen fangen wir jetzt gleich mal mit dem ersten Schritt an. Als allererstes öffnet ihr euren App Store oder den Google Play Store, je nachdem, was für ein Betriebssystem ihr habt, und downloadet die UK ETA App. Also UKETA geschrieben. Wenn ihr das in der Suche eingebt, dann tauchen wie immer natürlich verschiedene Apps auf. Aber ganz oben steht eigentlich die App, die die offizielle App des Governments ist. Achtet darauf, dass das Symbol der App ist eigentlich ein weißer Hintergrund und darauf ist eine Krone. Und die Krone ist so, oh Gott, lass mich lügen. Ich habe es jetzt gar nicht hier vor mich liegen. Grün, blau. Es ist da so ein Farbverlauf in dieser Krone. Diese App downloadet ihr. Und dann öffnet ihr die erstmal. Als allererstes müsst ihr dann den Datenschutz- und Geschäftsbedingungen zustimmen, wie das immer so ist. Und dann kommt ihr auf das nächste Fenster, in dem ihr eure E-Mail-Adresse eingeben müsst. Und da kommt der Punkt, wo ich jetzt meine, es ist wichtig, dass ihr dann auch direkt auf euer E-Mail-Konto zugreifen könnt. Dann wird euch nämlich ein 6-stelliger Code an die E-Mail-Adresse geschickt und die müsst ihr dann auf der nächsten Seite in der App eingeben. Damit ist eure E-Mail-Adresse dann verifiziert und ihr werdet zum nächsten Schritt weitergeleitet, indem ihr eure Handynummer angeben müsst. Ganz wichtig hier, gerade für Leute, die vielleicht sonst nicht so viel Interaktion mit ausländischen Seiten haben, wenn ihr eure Handynummer angebt, beachtet bitte, dass ihr die 0 weglasst. Also wenn eure Handynummer mit 0172 anfängt, dann lasst die 0 weg. Also nur die 172. Und davor müsst ihr den Ländercode auswählen. Da ist, glaube ich, auch so ein kleines Fähnchen vor. Ihr seht dann schon, der deutsche Ländercode ist die +49 und das ersetzt dann die 0. Genau, also ganz wichtig, 0 weglassen und den Ländercode davor auswählen. Und dann werdet ihr auf die nächste Seite weitergeleitet. Im nächsten Schritt sollt ihr dann überprüfen, ob euer Reisepass mit so einem goldenen Symbol ausgestattet ist. Das ist auf der Vorderseite zu sehen. Für die Kinder aus den 90ern, für mich sieht das so ein bisschen aus wie ein viereckiger Pokéball in Gold. Genau, und wenn das auf eurem Reisepass abgebildet ist, dann habt ihr einen sogenannten biometrischen Chip. Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Fall das nicht so sein sollte. Vielleicht, wenn der Reisepass schon besonders alt ist. Allerdings müssen die auch regelmäßig erneuert werden. Also mein Reisepass hatte auf jeden Fall diesen Chip. Und wenn das so ist, dann klickt ihr Ja an und werdet zum nächsten Punkt weitergeleitet. Im nächsten Schritt solltet ihr dann ein Foto von eurem Reisepass mit dem Handy anfertigen. Also nicht von der Außenseite, sondern ihr schlagt es dann auf und habt dann quasi diese Passseite vor euch. Ne, wie die quasi beim Personalausweis, wo das Foto drauf ist und die verschiedenen Daten. Und diese Passseite, nenne ich sie mal, die müsst ihr mit eurem Handy abfotografieren. Genau. Dann ist es so, dass ihr alle Hüllen, die ihr sowohl um euren Reisepass gemacht haben könntet, also so ein Umschlag oder so, als auch die Hüllen vom Handy, die ja wirklich sehr häufig an so einem Handy angebracht sind, entfernen müsst. Es geht jetzt nämlich darum, dass sich euer Reisepass und das Handy miteinander verbinden. Und ich finde das alleine schon richtig magisch. Also da war ich richtig geflasht, was mein Reisepass so kann. Genau, und dafür legt ihr euren Reisepass auf eine möglichst glatte Oberfläche. In dem Fall habe ich es auf einem Schreibtisch gemacht, das bietet sich an. Man legt also seinen Reisepass auf den Schreibtisch und legt dann sein Handy obendrauf auf den Reisepass. Dann zieht ihr das Handy so weit nach unten, dass es ungefähr den Reisepass halb bedeckt. Und dann wartet ihr ab. Im Idealfall öffnet sich dann so ein Ladebalken auf dem Handy und zeigt euch, dass da ein Scan stattfindet. Und ihr seht dann, wie dieser Ladebalken sich füllt. Und wenn der Prozess abgeschlossen ist, werdet ihr zur nächsten Seite der App weitergeleitet. Im nächsten Moment sollt ihr dann euer Gesicht mit der Frontkamera scannen. Das heißt, ihr könnt das Handy wieder hochnehmen. Wenn dieser Scan abgeschlossen ist, könnt ihr es vom Reisepass entfernen. Nehmt das Handy in die Hand. Und dann wird, glaube ich, auch gefragt, ob die App auf eure Frontkamera oder auf die Kamera zugreifen darf. Da klickt ihr Ja an. Und dann wird euer Gesicht gescannt. Und zwar ist da jetzt kein Foto, sondern es bildet sich so eine Art, ja, es sieht aus wie so ein gezeichnetes Porträt von eurem Gesicht. Bis dann da steht Scan completed. Wenn das soweit ist, werdet ihr auf die nächste Seite weitergeleitet. Und da solltet ihr dann tatsächlich ein Foto von euch selbst aufnehmen. Da gibt es dann so einen vorgegebenen Rahmen, ähnlich wie das generell auch bei der Passkontrolle im Ausland ist, wenn man in diese elektronischen Passschranken geht, gibt es da ja immer sowas wie, ja, ich sag mal, so einen weißen Rahmen wie so ein Ei. Da muss der Kopf reinpassen. Und dann macht man da ein Foto von sich. Und zwar ist es dabei ganz wichtig, dass man möglichst einen hellen Hintergrund wählt, nichts im Hintergrund hat, also keine Gegenstände und auch keine Schatten. Also am besten irgendwie vor eine helle Tapete stellen und dann das Foto so aufnehmen, wie gesagt, dass der Kopf in diesem weißen Rahmen abgebildet ist. Dabei ist es völlig egal, wie ihr aussieht. Also ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand in irgendeiner Behörde dieses Foto irgendwo zu sehen bekommt. Also mir war es in dem Moment egal, weil, wie gesagt, auch wie bei einer Gesichtserkennung beim Handy, es erkennt euch ja immer, egal ob ihr jetzt euch gerade frisch die Haare gekämmt habt, euch geschminkt habt oder nicht. Von daher, ihr könnt es einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit und in jeder Tagesform dieses Foto von euch aufnehmen. Es ist egal, wie ihr aussieht, Hauptsache ihr seid zu erkennen. Genau, dieses Foto nehmt ihr dann von euch auf und dann kommt ihr auf die nächste Seite, da müsst ihr eure Adresse angeben. Na, also der Hauptwohnsitz, an dem ihr gemeldet seid, der wird da eingetragen und dann kommt ihr auf die nächste Seite. Da wurde dann die Nationalität vom System automatisch eingefügt. Da steht dann sowas wie Deutsch, also in meinem Fall. Und man kann dann auch weitere Nationalitäten in diesem Schritt hinzufügen, ne, falls ihr noch über eine weitere Nationalität verfügt. Ja. Dann kommt der Frageblock, der ist auch gar nicht groß, aber da sind ein paar Fragen, die zu beantworten sind. Die erste Frage ist, also wie gesagt, diese Fragen alle auf Englisch gestellt. Ich übersetze es euch mal frei. In der ersten Frage steht, haben Sie einen Job? Da muss man dann Ja oder Nein ankreuzen. Und wenn man einen Job hat, soll man den Namen des Jobs eintragen. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn man das auf Deutsch macht. Ich habe es tatsächlich einfach ins Englische übersetzt und dort eingetragen. Wenn man mehrere Jobs hat, soll man alle Jobs dort eintragen. Und das gilt sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige. Genau, also die Berufsbezeichnung wird dann dort eingetragen. Und dann geht es zur nächsten Frage. In der wird gefragt, wurden Sie jemals strafrechtlich verurteilt? Dann ist aber nochmal in einer kleinen Erklärung geschrieben. Nicht genannt werden müssen Vergehen, die im Vereinigten Königreich keinen Strafbestand darstellen, wie zum Beispiel gleichgeschlechtliche Beziehung. Also im besten Fall soll man hier natürlich Nein ankreuzen. Im besten Fall und natürlich auch wahrheitsgemäß. Und dann kommt die letzte Frage, die mehrere Sachen aufzählt. Da steht, wurde es jemals vermutet oder waren sie jemals in Folgendes verwickelt? Und dann wird aufgezählt, Kriegsverbrechen, Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Terrorismus, in Klammern Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Organisation und Unterstützung extremer Gruppierungen oder Äußerungen extremistischer Sichtweisen. Auch hier im Idealfall und auch wieder wahrheitsgemäß Nein ankreuzen. Wenn das so ist. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal strafrechtlich verurteilt wurdet und jetzt hier Ja ankreuzen müsst, dann weiß ich nicht, was passiert. Ich vermute, dass ihr dann nicht einreisen dürft. Vielleicht wird es auch von Fall zu Fall geprüft. Keine Ahnung. Ich konnte zum Glück wahrheitsgemäß bei beidem Nein ankreuzen. Und dann wird man weitergeleitet. Genau. Und dann ist das quasi so, sind wir schon ziemlich am Ende. Da werden dann jetzt nämlich nochmal die Antworten und Daten angezeigt, die man angegeben hat und die soll man dann nochmal überprüfen, also nochmal die E-Mail-Adresse überprüfen, Telefonnummer, Adresse, Nationalität und die Fragen, die man eben im letzten Schritt beantwortet hat. Dann kommt man auf eine Seite, das ist die sogenannte Declaration, also die Erklärung. Da wird dann nochmal gesagt, wenn man falsche Angaben macht, kann die Bewerbung um ein ETA abgelehnt werden und man kann strafrechtlich verfolgt werden oder auch aus dem Vereinigten Königreich verbannt werden. Genau, und dann im vorletzten Schritt muss man auswählen, aus welchem Land man sich bewirbt. Das hat einfach nur noch mal was damit zu tun, welche Währung jetzt für die Zahlung angebracht ist. Und dann ist eben der letzte Schritt, dass ihr die Zahlungsart auswählt und dann die Zahlung umsetzt. Ich habe das in dem Fall mit meiner Kreditkarte gemacht. Dann, wenn das abgeschlossen ist, dann kommt man auf die letzte Seite, auf der steht Application Submitted. Das heißt, der Antrag wurde eingereicht und die Bestätigung folgt dann auch direkt per E-Mail. Da wird dann gesagt, dass spätestens innerhalb von 3 Werktagen eine Rückmeldung erfolgt, meist aber auch viel früher. Und man bekommt dann eine Referenznummer zugeteilt, auf die man sich dann berufen könnte, falls es da irgendwelche Probleme gibt oder Gründe, warum man sich mit dem Government auseinandersetzen muss bezüglich dieses Antrags. Und dann steht da auch geschrieben, dass man die App jetzt schließen kann. Und dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass man mal in sein E-Mail-Postfach reinguckt. Und jetzt möchte ich euch nochmal ganz kurz erklären. Ich habe diesen Antrag gestartet um 11.23 Uhr mittags. 11.23 Uhr. 11.34 Uhr. Hatte ich eine E-Mail mit meiner Antragsaufnahme. Also wie gesagt, 11 Minuten später, nachdem ich all das durchgegangen war, habe ich die E-Mail mit der Antragsaufnahme in meinem Postfach gehabt. Und 11.35 Uhr, nur eine Minute später, hatte ich die E-Mail, dass der Antrag angenommen ist. Also ich habe ganz viel von diesen Fällen gelesen, dass das wirklich gut funktioniert und super schnell funktioniert. Trotzdem wollen Sie auf Nummer sicher gehen, schreiben dazu, es kann bis zu 3 Werktage dauern. Das heißt, ich würde es nicht riskieren, auch wenn es so schnell sein kann. Macht das nicht last minute am Flughafen, sondern wirklich, ich würde sagen, mindestens 4 Werktage vorher. Es ist ja super, dass das inzwischen alles so schnell klappt, aber you never know. Von daher lieber auf Nummer sicher gehen. Genau, und wenn man das dann quasi bestätigt bekommen hat, steht ja in der E-Mail, dass der Antrag angenommen wurde, kann man dieses ETA nun für die nächsten Reisen oder Geschäftstermine im UK verwenden. Und da sind in der E-Mail dann auch noch weitere erlaubte Aktivitäten aufgelistet, die man mit diesem ETA ausführen kann. Genau. Und diese Antragsannahme, also diese E-Mail, diese Bestätigungs-E-Mail, die man dann erhält, die muss man nicht ausdrucken. Es ist lediglich der Reisepass nötig, mit dem man dann verreist. Den braucht man ja sowieso an der Grenzkontrolle. Und auf dem ist dann das ETA elektronisch hinterlegt, auf dieser Ausweisnummer. Und das funktioniert dann wirklich genauso einfach, wie es vorher auch funktioniert hat. Also vielleicht für alle, die das noch nicht erlebt haben, wenn man nach England einreist, das ist so, man kommt am Flughafen meist an diese elektronische Grenzkontrolle. Und das sind quasi 2 Schranken hintereinander. An der ersten Schranke legt man auf einen Scanner den Reisepass, eben mit dem Foto und den Daten aufgeschlagen auf diesen Scanner. Und dann wird das gelesen. Wenn die Daten gelesen wurden, öffnet sich die Schranke, man tritt ein, die Schranke geht hinter einem zu und vor einem steht ja dann die zweite Schranke. Da fährt dann eine Kamera runter, scannt das Gesicht und wenn dann alles miteinander abgeglichen wurde, die Datenbanken überprüft wurde, herausgefunden wurde, dass es sich nicht um einen Terroristen handelt, öffnen sich die Schranken und man geht durch und kann die Grenze passieren. Das hat schon immer so einfach funktioniert oder zumindest in den letzten Jahren und genauso einfach ist es immer noch. Jetzt ist das ETA auf dem Reisepass hinterlegt und man passiert die Grenze genau so wie vorher. Man merkt quasi gar nichts davon und es war easy peasy, das einzurichten und es war easy peasy, damit über die Grenze zu kommen. Also von daher, ich weiß, man hat vor neuen Dingen immer so einen gewissen Respekt, vor allem wenn man so im Hinterkopf hat, oh Gott, nicht, dass ich nicht einreisen kann. Aber ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, das hat ganz einfach und ganz toll geklappt. Genau, also haben wir jetzt diese ganze Geschichte mit dem ETA einmal abgehandelt und besprochen und können jetzt wo wir quasi die Genehmigung haben, wieder nach England einzureisen, können wir uns mit dem nächsten Thema und mit dem nächsten Drehort von Harry Potter befassen. Und zwar möchte ich heute gar nicht nur über einen Drehort sprechen, sondern über das Thema die Dursleys, wie ich ja vorhin schon angeteasert hatte. Und möchte da mal mit einem Satz in die ganze Geschichte reinstarten. Ein Satz, der uns allen so bekannt ist und so vertraut, weil es der erste Satz ist, der in diese Harry Potter Saga einleitet. Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Genau, und da sind wir schon bei unseren Hauptprotagonisten der heutigen Folge, den Dursleys. Wir lesen da schon im ersten Satz, oder nee, am Anfang, das war ja eigentlich nur ein Satz oder zwei. Wir lesen schon am Anfang des Satzes, Mr. und Mrs. Dursley. Das sind die ersten Charaktere, die uns in den ersten Wörtern der Saga vorgestellt werden, mit ihrem Nachnamen Dursley. Und alle, die die Harry Potter Bücher kennen und lieben, wissen, dass die Autorin sich bei jedem Namen etwas gedacht hat. Es gibt keinen Namen, der ihr durch Zufall irgendwo eingefallen ist. Meist hat es eine tiefere Bedeutung oder zumindest gibt es Geschichten hinter den Namen, wie sie zu den Namen der Charaktere gekommen ist. Und so auch zu den Dursleys. Die haben nämlich ihren Ursprung in einer Gemeinde in der Grafschaft Gloucestershire in England, im District Stroud, um genau zu sein, am Rande der Cotswolds. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den Cotswolds gehört habt. Das ist eine wunderschöne, ja, Landschaft ist das falsche Wort. Das ist eigentlich eine Verkettung von verschiedenen Dörfern. Ich würde sagen, den süßesten Dörfern überhaupt, die man sich vorstellen kann. Und die Cotswolds sind, auch wenn der Begriff irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, eine Gegend, die man sich unbedingt mal angesehen haben sollte. Und gerade wenn man auf den Spuren von Harry Potter wandelt, lohnt sich das, ein Ausflug in diese Gegend. Vor allen Dingen, weil sogar auch ein Drehort tatsächlich in dieser Gegend, in den Cotswolds liegt. Beziehungsweise, nee, zwei sogar, jetzt wo ich drüber nachdenke. Also die Cotswolds auf jeden Fall ein Ausflugsziel, auch für Potterheads. Und ja, ich wollte aber heute von der Gemeinde Dursley sprechen. Und zwar ist diese Gemeinde, wird die durchzogen vom Langstreckenwanderweg, dem Cotswold Way. Also wenn man tatsächlich da wandern gehen möchte in den Cotswolds und eine lange Wanderung auf sich nimmt, dann wird man wahrscheinlich auch die Gemeinde Dursley streifen. Das ist wirklich ein sehr kleiner Ort, da sind ungefähr 7400 Einwohner. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie ist es dazu gekommen, dass die Dursleys nach diesem Ort Dursley benannt wurden. Und zwar ist es so, dass die Autorin in Yate geboren und in Winterbourne aufgewachsen ist. Das ist so ungefähr eine halbe Stunde von diesem Ort Dursley entfernt. Und sie hat mal in einem Interview berichtet, dass sie tatsächlich dort immer wieder vorbeigefahren ist an dem Ort oder beziehungsweise an den Ortsschildern, den Ausschilderungen für den Ort. Und wohl selbst nie dort war. Also ich weiß nicht, ob sich das inzwischen mal geändert hat, aber damals, als sie die Figuren erfunden hat, war sie selbst nie in Dursley gewesen. Für sie war Dursley aber immer der Begriff einer kleinen, spießigen Vorstadt oder einer kleinen, spießigen Gemeinde, die die Dursleys ja auch irgendwie in ihrem Leben mit ihrem Sein darstellen sollen. Und genau deshalb hat sie sich eben dafür entschieden, die Dursleys Dursley zu nennen, weil es da eine Gemeinde in der unmittelbaren Umgebung gab und sie fand den Begriff irgendwie interessant, wird sie zitiert. Genau, auch wenn Joanne K. Rowling nicht da war, wir waren da. Meine Freundin und ich waren 2024 in einem sehr süßen Airbnb in North Woodchester, was da auch in der Nähe ist, auch am Rande der Cotswolds gelegen. Und wir waren einen Tag unterwegs und haben auch genau so ein Straßenschild gesehen, wie Rowling es wohl immer gesehen hat auf ihrem Weg, mit der Ausschilderung Dursley. So, und da dachten wir uns, ja, also da bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Ein kleiner Ausflug bietet sich an. Und dann sind wir einfach mal da lang gefahren, sind wir mal da hingefahren. Und ich muss zugeben, es gibt gar nicht so viel zu erzählen, aber es war ganz süß. Wir sind da an einem Sonntag hingefahren. Interessant zu wissen ist, dass viele Läden in England von Montag bis Sonntag geöffnet haben. Das heißt, man hat da immer gar nicht so die Schwierigkeiten, am Sonntag auch einkaufen zu gehen. Ich finde, man hat generell eher Schwierigkeiten, einkaufen zu gehen, weil wir selbst so verwöhnt sind in Deutschland mit unseren Öffnungszeiten von morgens um 7 bis abends 21 Uhr. Das ist schon Luxus. In England machen viele Geschäfte um 9 oder 10 Uhr auf und schließen um 17, 17.30 Uhr, 18 Uhr. Und das ist natürlich super, dass sie dann auch also für den Kunden schön, dass sie auch am Sonntag geöffnet haben. Aber ja, in vielen Fällen ist man so um 18.30 Uhr, ach verdammt, wo kriege ich denn jetzt Essen her? Natürlich gibt es größere Supermärkte, die auch länger geöffnet haben. Aber so in den kleinen Ortschaften, die normalen Geschäfte, haben tatsächlich immer recht früh geschlossen. Wie auch immer. Wir waren an einem Sonntag unterwegs, ich glaube, wir waren wandern oder so, als wir zufällig auf dieses Schild gestoßen sind und sind dann ins Auto gestiegen und in den Ort reingefahren. Und da war der große Supermarkt Sainsbury's, der war tatsächlich geöffnet. Wie gesagt, es war sonntags, aber es war noch am frühen Nachmittag, das Geschäft hatte noch offen und wir sind da auf den Parkplatz gefahren. Es war auch ein größerer, also so ein wirklich größerer Supermarkt, nicht so ein Sainsbury's Local, es gibt ja auch überall diese kleinen Geschäfte, sondern so ein großer. Es gab den großen Parkplatz für den Supermarkt und ich glaube, daneben war noch eine Schwimmhalle beziehungsweise ein Fitnessstudio, irgendwie so eine Mischung, Active Lifestyles hieß das. Und das war in der Castle Street. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, wenn ihr da mal hin wollt, da kann man gut parken. Jetzt nicht für ewig, ne? Die Parkzeiten auf so einem Supermarktparkplatz sind ja auch dann irgendwann begrenzt. Aber für so einen kleinen Stroll durch die Stadt lohnt sich das. Also das ist so viel, gibt es dann vielleicht auch nicht zu sehen. Also klar, man kann in jedem Ort viel entdecken, wenn man Lust hat. Aber an einem Sonntag im Oktober war jetzt nicht so super viel. Wir sind da einmal durch die kleine Fußgängerzone gegangen. Da gab es ein paar kleine Geschäfte. Das war ganz süß, da mal reinzugucken. Und wir waren einmal kurz in der Kirche. Das fand ich ganz süß, die Harry Potter-Referenz, was wahrscheinlich totaler Zufall ist, aber trotzdem witzig. Und zwar ist das die St. James the Great Church. Also die Kirche ist nach St. James benannt. Wo ich hier auf jeden Fall dann natürlich auch die Harry Potter-Referenz sehe. Und es gab da auch so einen, ja, wie heißt das in der Kirche? Notenständer, ein Ständer, wo man die Rede ablegt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall, das war so ein, ja, vielleicht ein Adler oder so. Und das hat sehr erinnert an diesen, ich nenne es jetzt mal Notenständer, ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Pult. Pult ist ja aber auch eher so ein ganzes Gerät, ne? Naja, auf jeden Fall, Dumbledore spricht doch im dritten Teil seine Rede und spricht davon, dass man Licht und Dunkelheit und so weiter, ne? Glück und Zuversicht auch in Zeiten der Dunkelheit zu finden vermag, tralala. Und in dem Moment wischt er doch so mit seiner Hand und an diesem, ja, da ist es ja auch irgendwie noch ein Kerzenständer, glaube ich, gehen die Lichter an und aus. Auf jeden Fall ist das auch ein großes geflügeltes Tier. Und genauso ein Sprechpult mit einem, ja, ich würde es einfach mal als Adler bezeichnen, gab es dort in dieser Kirche. Allerdings ist mir aufgefallen, jetzt wo ich in mehreren Kirchen in England war, vielleicht ist das auch in Kirchen in Deutschland so, I don't know, dass das ein Ding zu sein scheint. Also geflügelte Tiere als Sprechpulte. Genau, aber da auf jeden Fall war so die Erinnerung oder diese kleinen Dinge, die uns auf Harry Potter hingewiesen haben. Ja, und ansonsten sind wir da halt so ein bisschen lang gegangen. Ganz süß war da noch so ein, ja, so eine Art Marktwagen, wo man sich, glaube ich, Produkte auch kostenlos runternehmen durfte. Das war irgendwie, ja, so Sharing is Caring, ganz süß. Und auch witzig war ein Defibrillator, der in einer roten Telefonzelle untergebracht war. Also für uns als Deutsche doch irgendwie ganz spannend, da so ein paar Kleinigkeiten in dem Ort zu entdecken. Ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt nicht der krasseste Touristenort, aber wenn man mal in der Gegend ist, kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen und sagen, hey, wir waren in Dursley, nach dem wurden die Dursleys benannt. Genau, also das wollte ich euch einleitend einmal kurz zum Thema Familie Dursley erzählen. Aber eigentlich wollen wir uns ja auch mit dem Drehort befassen, dort, wo der Film gespielt hat, wo das Zuhause der Dursleys sein soll. Und zwar ist es so, wenn wir die Bücher betrachten, leben die Dursleys ja in Little Winging in Surrey. Surrey ist ein englischer Bezirk südwestlich von London, den gibt es also tatsächlich. Little Winging oder Little Whinging wird da, glaube ich, manchmal auch genannt, je nachdem, welches Hörbuch man gerade hört oder wer da gerade der Leser ist. Little Winging ist auf jeden Fall ein fiktiver Ort, der nicht in England existiert. Ganz anders aber Number 4 Privet Drive, das ist ja quasi das, was bei uns ins Deutsche mit Ligusterweg Nummer 4 übersetzt wurde. Und zwar völlig korrekt übersetzt von Klaus Fritz, weil ich denke, man denkt so als dummer deutscher Leser im ersten Moment oder auch als Filmegucker, da sieht man dieses Privet Drive und denkt sich so, Privet Drive, Privatauffahrt. Man denkt nicht, dass das irgendwas mit einer Pflanze zu tun hat. Tatsächlich ist da aber der kleine, aber feine Unterschied in diesem Privet und Private. Also ein Private Drive wäre natürlich irgendwie so ein Privatweg, aber Privet ist tatsächlich das englische Wort für Liguster, also eine Heckenpflanze. Und deshalb völlig richtig übersetzt mit Ligusterweg Nummer 4. Und lustig ist, wenn man Number 4 Privet Drive eingibt, zum Beispiel bei Apple Karten, dann kommt man, also dann gibt es verschiedene Orte, die einem angezeigt werden. In Großbritannien gibt es tatsächlich Straßen, die so heißen, unter anderem in Bristol. Und man bekommt Number 4 Privet Drive in Leaveston angezeigt, auf dem Studiogelände, wo eben genau dieser Drehort steht. Was ich total witzig finde, dass man das bei Karten so finden kann, wenn man diese Adresse eingibt. Genau, und da sind wir jetzt eigentlich schon beim nächsten Thema angelangt, beziehungsweise beim ersten Drehort, den ich einmal mit euch zu diesem Thema besprechen möchte. Und zwar sind es eben die Warner Bros. Studios, in denen dieser Straßenzug oder ein Teil dieses Straßenzugs nachgebaut wurde. Ja, aber bevor wir das jetzt nochmal detaillierter besprechen, will ich mal ganz kurz damit anfangen, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen für jemanden, der das Erlebnis Studio-Tour noch nicht erlebt hat. Trotzdem möchte ich mal kurz erklären, wie das so anfängt bei der Studio-Tour. Wer sich da völlig überraschen lassen will, der skippt jetzt vielleicht mal ein bisschen vor. Aber ohne zu sehr ins Detail zu gehen, möchte ich sagen, die Studio-Tour beginnt, indem man einen kleinen Film anguckt in einer Art Kinosaal. Dieser Kinosaal ist jetzt nicht super groß, also die Plätze sind begrenzt. Und der Film geht auch nicht ultra lange. Lass es 5 Minuten sein. Ich habe das tatsächlich nicht genau im Kopf, der so einleitend, was zur Studiotour oder zu dieser ganzen Filmgeschichte berichtet. Dadurch, dass man aber in diesem Kinosaal startet und diese Plätze begrenzt sind, entwickelt sich automatisch ja immer eine gewisse Schlange, in der man warten muss. So, und dann steht man in dieser Warteschlange in so einer Art großem Vorraum, in dem diese Warteschlange natürlich geleitet wird mit einem Leitsystem, wie das immer so ist, wenn man irgendwo ansteht. Und dieser Vorraum ist an den Wänden tapeziert mit der Filmgeschichte eigentlich von Harry Potter. Also das heißt, wir sehen da in Wort und auch in Bildern einen historischen Abriss der Filmarbeiten zu Harry Potter. Das heißt, da sind teilweise Daten aufgeschrieben und dann wird erklärt, was da passiert ist. Da sind Fotos von den verschiedenen Filmen, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und neben all dem können wir in dieser Warteschlange das allererste Set begutachten. Und das allererste Set, was wir noch in dieser Warteschlange, bevor es überhaupt in die Tour reingeht, uns anschauen können, das ist der Schrank unter der Treppe, in dem die Aufnahmen gedreht wurden von Harry, wie er dort gelebt hat und wie er da mit seinen geköpften Soldaten spielt. Das können wir also, wie gesagt, noch in der Warteschlange sehen. Was wir da auch sehen können, sind Fotos von den Dursleys, was ich total witzig finde, weil das wieder so ganz cool ist. Man entdeckt bei dieser Studiotour so viele Dinge, die man im Film manchmal nur unterbewusst oder manchmal gar nicht wahrgenommen hat. Dabei ist dieser Film so detailverliebt und man verpasst so viel. Und das ist so toll, dass man bei der Studiotour diese kleinen Dinge erlebt. Und dann hängen da Familienfotos von den Dursleys und unter anderem ein Foto von Onkel Vernon, wie er vor seiner Bohrmaschinenfirma Grunnings steht. Finde ich ganz cool so, das so nebenbei mit eingeflossen. Wahrscheinlich hing das mal irgendwo im Haus und wir haben es gar nicht richtig mitbekommen. Und von daher ganz schön, was man da schon in diesen ersten Schritten sieht. Das heißt, bevor wir überhaupt die Studiotour offiziell betreten, sehen wir schon einen Ausschnitt des Ligusterwegs, nämlich den Schrank unter der Treppe. Genau, das eigentliche Set, also das Haus der Dursleys, der Ligusterweg Nummer 4, befindet sich aber auf dem Backlot. Also der Backlot ist, oder The Backlot, ist das Außengelände des Filmstudios. Und das ist eigentlich erst so auf der Hälfte der Studiotour zu finden, ungefähr. Ich kann es nicht genau abschätzen, aber ich würde sagen, ich habe euch ja neulich berichtet vom Gleis 9 3 Viertel, was wir bei der Studiotour besichtigen können. Und wenn wir da rausgehen, dann kommen wir noch einmal in so eine kleine Sequenz zum Thema Grafikdesign. Und dann wird man direkt weitergeleitet in das sogenannte Backlot Café. Ich glaube, das heißt heute auch noch so, die Backlot Café. Und das ist nochmal eine Möglichkeit, sich kulinarisch zu versorgen. Es gibt da Butterbier zu kaufen, es gibt Snacks, es gibt da Toiletten und es gibt, glaube ich, auch einen Sensory Room für zum Beispiel Menschen im Autismus-Spektrum, um sich von den Eindrücken der Studiotour, die man bis dahin so erlangt hat, so ein bisschen zu erholen. Also wirklich eine ganz schöne Area, die sie da nochmal so zwischengeschaltet haben, bevor es dann weitergeht. Und von diesem Café geht man dann direkt auf das Außengelände. Ich kann euch übrigens empfehlen, ich habe mir damals, 2019 glaube ich, habe ich mir da so ein Butterbier gekauft. Also aus meiner Sicht jetzt auch nicht unbedingt das Geld wert, aber man macht es ja fürs Erlebnis dann doch ganz gerne mal. Und ich bin mit dem Butterbier auf dieses Außengelände gegangen, was an sich gar kein Problem war. Dann war es aber November und es war sehr kalt und ich wollte dann relativ schnell, das Außengelände war in dem Moment auch noch nicht so ausgebaut, wie es heute ist. Und ich wollte dann relativ schnell wieder in den nächsten Teil der Studiotour rein, durfte aber mit dem Getränk nicht in das Creature Department, heißt das, glaube ich, das nächste, wo die Kreaturen ausgestellt sind und so. Das heißt, ich musste dieses teure Butterbier dann schnell irgendwie runterwürgen, damit ich da dann weiter reingehen kann. Das fand ich ein bisschen schade. Also das heißt, wenn ihr euch wirklich so ein Butterbier kauft, macht euch das vielleicht, wenn ihr die Zeit habt. Und man hat am besten die Zeit, wenn man entweder schon einen sehr frühen Slot der Studiotour gebucht hat oder mit dem Auto anreist. Wenn ihr die Zeit habt, dann macht es euch da kurz in dem Café gemütlich, wenn ihr was trinken wollt. Und übereilt das nicht. Ich hatte tatsächlich an dem Tag aber nicht sehr viel Zeit, weil ich den letzten Bus kriegen musste und dementsprechend war ich da ein bisschen im Stress mit meinem Butterbier. Wie auch immer. Ihr kommt also von dem Café auf dieses Außengelände und auf dem Außengelände ist eine Vielzahl von Exterieursets ausgestellt. Skulpturen, Fahrzeuge, alles, was in einigen Szenen von Harry Potter irgendwie angewendet wurde. Da sehen wir zum Beispiel das Geburtshaus von Harry. Wir sehen die Brücke die im siebten Teil in die Luft gesprengt wurde, über die Harry mit Lupin im dritten Teil geht. Der fahrende Ritter steht da draußen. Ich glaube, dass der Ford Anglia und Hagrids Motorrad auch noch da draußen stehen, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob die schon den Ort gewechselt haben, aber die standen auf jeden Fall damals da. Dann ist da dieser große Brunnen, der mir tatsächlich super spät in den Filmen irgendwie bewusst aufgefallen ist, erst nachdem ich ihn bei der Studiotour gesehen habe. Dabei hat er eine sehr prominente Rolle seit dem dritten Teil. Und dann seit kurzem ist da tatsächlich auch noch ein großes Gewächshaus, wo man Kräuterkunde erleben kann und eben dieses Set, Ligusterweg Nummer 4, über das wir sprechen wollen. Das ist ziemlich cool. Dieses Set wurde zum zweiten Teil, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, gebaut, da man dann nicht mehr in der Originalkulisse gefilmt hat, über die wir nachher noch mal kurz sprechen. Und es war so, bei meinem ersten Besuch 2015 war es tatsächlich nur eine Außenansicht und es wirkte wie so eine leere Hülle und hat gar nicht so diesen Drive gehabt, was es heute hat. Also wenn man heute davor steht, es ist ultra cool, weil man muss nicht nur davor stehen, man kann da auch reingehen. So, und 2015, ja, war es irgendwie ganz nett, aber es, ja, wirkte irgendwie so leblos. Und es ist jetzt ganz anders, seitdem man da durchgehen kann. Bei meinem nächsten Besuch war nämlich schon das so, dass man reingehen konnte und ins Wohnzimmer schauen konnte. Im Wohnzimmer ist die Szene dargestellt, in der die Eulenpost kommt, im ersten Teil, in der Onkel Vernon sagt, keine Post am Sonntag. Und dann kommen die Briefe aus allen Ecken und Enden. Für dieses Set wurden 10.000 einzelne Blätter Papier bedruckt, dass sie wie identische Umschläge aussahen und leicht genug waren, um durch den Raum zu fliegen. Und diese Zettel sind überall in diesem Set verteilt. Ich weiß nicht, ob mit Angelsehne, mit durchsichtigen Fäden. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Auf jeden Fall sieht es so aus, als würden wir in ein Standbild der Szene reinschauen, in der diese ganzen Briefe durch die Gegend wirbeln. Wir können also ins Wohnzimmer der Dursleys schauen und sehen, diese Briefe durch die Luft wirbeln. Das ist ziemlich cool. Das war dann 2019 schon hinzugefügt und heute gibt es zusätzlich noch zwei Räume. Ich war dann 2024 wieder da, also 5 Jahre später. Ich weiß nicht genau, in welchem Zeitraum sie jetzt was dazu entwickelt haben. Aber inzwischen können wir uns auch die Küche ansehen. In der Küche ist die Szene abgebildet, in der Tante Magda aufgeblasen wird. Das ist auch wieder richtig schön gemacht, weil in ganz vielen Sets sehen wir die Figuren dargestellt mit den Kostümen auf Puppen. Diese Puppen haben keine Gesichter, aber das ist irgendwie überhaupt nicht so gruselig, wie sich's anhört, sondern du hast dann die Perücken und du hast die Kostüme und du kannst dir sehr gut vorstellen, wie diese Personen in dieser Szene stehen. Und das ist toll, weil du kannst nochmal einen näheren Blick auf die Kostüme werfen und natürlich auch auf all das, was da drumherum ist. In der Küche total schön kannst du auf die Anrichter, auf die Arbeitsplatte schauen und du siehst das Essen, was abgetragen wurde, die leeren Teller mit den Knochen drauf, mit der Bratensoße, die an der Karaffe klebt, richtig schön umgesetzt. Du siehst, wie echt dieses Essen aussieht. Also ganz, ganz cool. Du kommst also in das Haus rein, gehst am Wohnzimmer vorbei und kommst dann in die Küche und siehst dort eben, wie Tante Magda aufgeblasen wird. Und dann kannst du inzwischen auch noch in Harrys Zimmer gehen vom zweiten Teil und siehst da, wie Dobby Harry das erste Mal besucht. Und was mir daran so besonders gut gefällt an diesem Set ist eben, dass wir drei verschiedene Räume in diesem Haus sehen können. Und diese drei verschiedenen Räume beinhalten drei verschiedene Schuljahre bzw. Lebensjahre von Harry. Also im Wohnzimmer sehen wir Teil 1, in der Küche Teil 3 und in Harrys Zimmer Teil 2. Das ist richtig schön umgesetzt und inzwischen finde ich dieses Set wirklich ultra cool. Und da sollte man sich auf jeden Fall auch mal die Zeit nehmen. Klar, man geht da immer in so einer Schlange von Menschen durch und man will da ja auch niemanden aufhalten, aber man sollte sich schon die Zeit nehmen, mal so ein bisschen an die Kordel, an den Rand zu gehen, dass Leute auch vorbeigehen können, wenn sie passieren wollen, aber dass man sich da mal die Zeit nimmt und sich diese Detailverliebtheit anschaut, die die Designer da an den Tag gelegt haben. Das ist wirklich wunderschön und man sollte das auch wirklich sich mal ein bisschen intensiver zu Gemüte führen, wenn man die Zeit hat. So viel also zu dem Drehort in den Studios. Bevor das der Drehort wurde, gab es aber einen Originaldrehort oder einen Originalschauplatz, an dem man gefilmt hat und an dem sich eben ja auch diese Rekonstruktion des Hauses der Dursleys orientiert hat. Und zwar rede ich von einer kleinen Straße in Wingfield in Bracknell, genau genommen in dem kleinen Ortsteil Martins Heron, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Dort liegt nämlich der Straßenzug Picket Post Close und dort wurde Harry Potter und der Stein der Weisen gedreht. 2 Wochen lang wurde diese Straße als Filmset benutzt und die Bewohner wurden da auch ordentlich entschädigt finanziell für die Umstände, die sie hatten. Und das war, glaube ich, auch ein großer Grund, warum man sich im zweiten Teil dafür entschied, das Filmset im Studio nachzubauen, weil es tatsächlich günstiger war, das Filmset nachzubauen, also die Kulisse von außen, als tatsächlich die ganzen Bewohner dort zu finanzieren. Außerdem hatte man das Filmset von innen sowieso im Studio konstruiert, weil das einfach zu gewaltig gewesen wäre, innerhalb dieses kleinen Hauses in Bracknell tatsächlich zu filmen. Das wäre, also da hätte das Kamera-Equipment und die Schauspieler gar nicht genug Platz gefunden. Deswegen hat man das für die eigenen Bedürfnisse sowieso im Studio nachgebaut. Genau, aber diese Straße von außen wurde für die Filmaufnahmen genutzt, vor allem in der allerersten Szene, in der Dumbledore mit dem Deluminator die Lichter ausmacht, in der Harry auf die Türschwelle der Dursleys gelegt wird. In dem Moment muss ich mal ganz kurz abschweifen. Können wir mal drüber sprechen? Also, dass Harry da auf der Türschwelle abgelegt wurde, ne? Also sagen wir mal so, ich hab schon manchmal mit kleinen Kindern zu tun. Und die sind ungefähr so das Alter, was Harry in diesem Film ist. Ja, also Harry hat im Juli Geburtstag. So, Ende Oktober, am 31. Oktober wird er da auf die Türschwelle gelegt. Also können wir mal überlegen, das ist August, September, Oktober. Er war 1 Jahr und 3 Monate. Also 1 Jahr und 3 Monate, ein Kind von 1 Jahr und 3 Monaten, das bleibt doch da nicht liegen. Also die Kinder, die ich kenne nicht. Also, die werden schon längst aufgestanden, weggekrabbelt oder weggeschlurft. Ja, also das finde ich interessant, dass Harry da liegen bleibt auf der Türschwelle. Ich finde auch, dass dieses Baby nicht aussieht wie ein Kind, was 1 Jahr und 3 Monate ist, obwohl es wahrscheinlich ungefähr so hinkommt. Ich habe das mal recherchiert, wie alt die waren. Das waren ja Drillinge, die diese Szene gedreht haben. Und wo man da auch wieder in Betracht ziehen muss, Drillinge sind ja meist körperlich in der Entwicklung noch ein bisschen verzögert am Anfang, weil sie ja meist auch kleiner als Einlinge auf die Welt kommen. Und ja, die waren ungefähr 1 Jahr, als das gefilmt wurde. Aber ja, sorry, dass ich da jetzt ausschweifen muss, aber das ist für mich immer so absurd, diese Situation, dass da der kleine Harry auf die Türschwelle abgelegt wird und der ist einfach kein der ist kein Kleinstbaby, der ist einfach ein Kind, was über 1 Jahr ist, dass der da die ganze Nacht gelegen hat, mal ganz davon ab, dass der nicht erfroren ist, Ende Oktober, aber dass der nicht weg ist, dass der sich da nicht wegbewegt hat, kann ich nicht begreifen. Naja, gut, egal, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Eigentlich war ich ja bei dem Picket Post Close, in dem da gedreht wurde. Genau, ich hatte gesagt, das war quasi in der Szene, wo Harry auf der Türschwelle abgelegt wurde. Deswegen bin ich drauf gekommen. Und dann auch in der Szene natürlich, wo sie zum Zoo fahren, vom Zoo zurückkommen und als Petunia Onkel Vernon verabschiedet und er zur Arbeit fährt und wir quasi, im Hintergrund die ganzen Eulen sehen. Und was ich interessant finde an diesen Aufnahmen, wenn wir uns das ganz genau betrachten, diese Straße, dann ist es zwar tatsächlich relativ originalgetreu und man sieht dann auch deutlich den Unterschied zum zweiten Teil. Im zweiten Teil wurden diese 2 Häuser gebaut, die da jetzt auf dem Studiogelände stehen und die wurden dupliziert, das merkt man richtig. Also man merkt es, wenn man schon mal da war und weiß, wie die Straße aussieht. Tatsächlich stehen in dieser Straße nämlich nur 4 von diesen Häusern. Es soll uns aber der Eindruck vermittelt werden, dass alle Häuser in dieser Straße gleich aussehen. Ist aber nicht der Fall. Und wenn wir im ersten Teil genau darauf achten, gerade in der dunklen Sequenz, kann man so ein bisschen erahnen, die Häuser sind nicht alle komplett gleich. auch wenn sie uns das vermitteln wollen. Sie wollen uns diese Gleichheit ja in allen Facetten vermitteln. Da stehen die gleichen Autos vor der Tür in unterschiedlichen Farben. Es soll ja so eine Uniformität dargestellt werden. Aber wie gesagt, im zweiten Teil für sie ganz gut umzusetzen, ab dem zweiten Teil, weil sie diese Häuser einfach dupliziert haben digital und das natürlich wirklich den Eindruck erweckt, als würde in dieser Straße alles gleich aussehen. Im ersten Teil ist das aber gar nicht genau so. Und das finde ich interessant, wenn man dann vor Ort ist und sieht, dass es tatsächlich nur 4 Häuser sind, die genau so aussehen. Es wurde also in verschiedenen Szenen dort gefilmt und deshalb ist es irgendwie für uns alle ja auch trotzdem ein interessanter Ort, den man sich gerne als Potterhead angucken möchte. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich bin da nicht ganz allein, wenn ich sage, dieses Haus der Dursleys, das hat so einen speziellen Vibe, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass uns im Film vermittelt wird, so ein wohliges Zuhausegefühl oder so kommt da ja eigentlich nicht auf. Weder in den Filmen noch in den Büchern. Harry ist da ja nie zu Hause. Hogwarts ist sein erstes Zuhause. Und doch, finde ich, fühlt es sich zumindest für mich immer ein bisschen nach Zuhause an. Wenn du ein neues Buch anfängst, also wenn du das Buch von vorne anfängst, sagen wir mal so, und du startest mit der Geschichte und du startest bei den Dursleys. Ich finde, es gibt einem ein ganz wohliges Gefühl. Ich weiß, es gibt auch Leute, die feiern diese Neuanfänge, so in Teil 4, was dann irgendwie mit Voldemort startet und Frank und so weiter und dem alten Riddlehaus. Und natürlich ist auch dieser Anfang mit dem Premierminister der Muggel ein ganz interessant gewählter Anfang, finde ich auch nicht schlecht. Aber wenn wir dann im nächsten Kapitel zurück sind in Little Winging bei den Dursleys, ich finde, dann fühlen wir uns wieder zu Hause. Ein neues Buch fängt an und es fängt genauso an, wie es immer angefangen hat. Und das gibt uns irgendwie als Fans doch ein gewisses wohliges Gefühl, obwohl diese ganze Familie alles andere als wohlige Gefühle verbreitet, vor allem gegenüber Harry. Und ja, aber weil das für uns als Fans so ist, weiß nicht, hat vielleicht für mich auch viel damit zu tun, man liest ja so Bücher und stellt sich Geschichten immer in seinem Kopf vor, indem man natürlich fiktive Elemente mit bereits Bekannten verbindet. Und ich selbst denke bei diesem Haus zum Beispiel, aber auch beim Fuchsbau immer an bestimmte Zimmer im Haus meiner Großeltern und habe das irgendwie verknüpft mit fiktiven Elementen. Und vielleicht ist es für mich auch deshalb irgendwie ein wohliges Kindheitsgefühl so. Deshalb dieser Ort, Little Winging und der Ligusterweg, irgendwie auch für Potterheads was Besonderes, obwohl uns das ja gar nicht als Zuhause vermittelt werden soll. Und deshalb für mich Grund genug, da hinzufahren und sich das mal vor Ort anzugucken. Und falls ihr auch Lust habt, da hinzufahren, würde ich euch einmal kurz erklären, wie ihr das am besten erreichen könnt. Also wir sind da mit dem Auto hingefahren, das bietet sich an. Man kann aber auch gut mit dem Zug dorthin. Die Frage ist nur wirklich, ob sich das lohnt. Na, also schon cool. Ich finde es schön, dass ich da war und das gesehen habe. Aber es gibt da nicht so viel zu sehen und man wird sich dort nicht so lange aufhalten. Das heißt, mit dem Zug dahin zu fahren, muss man wissen, ob es einem die Zeit wert ist. Es ist auf jeden Fall erreichbar, wenn man zum Beispiel vom Bahnhof London Waterloo fährt. Da braucht man ungefähr eine Stunde, denke ich mal. Das war jetzt schwer. Ich wollte es mal bei Karten nachgucken. Es ist schwer nachzuvollziehen, weil da gerade Schienenersatzverkehr ist. Aber man würde wahrscheinlich ungefähr eine Stunde brauchen und wäre dann in diesem Bahnhof Martin's Heron und würde von dort dann 5 Minuten zu Fuß gehen. Wenn ihr aber mit dem Auto fahrt, ich glaube, das ist irgendwie die schönere Variante, wenn man diesen Drehort aufsuchen will, dann kann man sich überlegen, möchte ich das vielleicht mit was verbinden? Das macht durchaus Sinn. Wie gesagt, es ist ja nicht so viel da zu sehen und vielleicht macht man das an einem Tag, an dem man schon eh was anderes vorhat. Zum Beispiel könnte man sich Windsor Castle angucken. Kann ich empfehlen, ich war da gerade vor einer Woche. Kann man sich durchaus angucken. Und von Windsor Castle sind es 20 Minuten mit dem Auto. Das ist quasi um die Ecke. Ihr könntet euch aber auch den Black Park angucken. Das ist ja, eine große Parkanlage westlich von London. Und auch da wurde Harry Potter gedreht. Lohnt sich also auf jeden Fall. Da kann ich auch noch mal in Ruhe was zu erzählen. Da waren wir nämlich auch. Und da wurde unter anderem Hagrids Hütte in den ersten Filmen dargestellt, der verbotene Wald und so weiter. Vom Black Park sind es 35 Minuten mit dem Auto, also auch eine gut machbare Strecke. Dann kann man das natürlich aber auch verbinden, wenn man an- oder abreist und ein Auto hat, einen Leihwagen zum Beispiel, und dann zurück zum Flughafen muss oder vom Flughafen kommt, vom Londoner Flughafen Heathrow sind es 25 Minuten, also auch um die Ecke. Ich muss zugeben, es gibt so viele Flughäfen in London, ne? Ich bin schon von Stansted, von Gatwick und von Luton geflogen. Ich bin noch nie von Heathrow geflogen, weil ich leider eher von der Billigfliegerfraktion bin. Genau, also deswegen kann ich da von Heathrow nicht mitreden, habe aber nachgeschaut, es wären 25 Minuten. Vom Londoner Flughafen Gatwick sind es 55 Minuten. Wenn man zum Beispiel dann in die Cotswolds fährt, um da zu übernachten, wäre das vielleicht auch eine Strecke, wo es so halb auf dem Weg liegen würde, wo man das mal mitnehmen könnte. Genau, also das kurz zur Empfehlung für die Anreise. So, und dann jetzt nochmal zur Location an sich. Also Bracknell als Ort wurde schon in verschiedenen Filmen als Location genutzt, unter anderem auch für Filme mit Sean Connery. Aber diese Straße im Speziellen hat jetzt natürlich diesen Harry-Potter-Stempel weg. Und zwar wurde dieses Haus 1993 errichtet, also diese Nummer 12, wahrscheinlich alle Häuser, diese vier Häuser in der Reihe, 1993 errichtet als zweistöckiges Einfamilienhaus. Manchmal wird auch von Reihenhaus gesprochen. Für mich ist das ein bisschen schwer nachvollziehbar, wie man das wirklich nennt. Also ein Reihenhaus ist für mich eigentlich so alles aneinander mit verschiedenen Aufgängen. Aber tatsächlich ist hier ja quasi ein Haus, daran gebaut ist eine Garage und dann ran gebaut ist das nächste Haus. Also es ist schon alles miteinander verbunden, aber durch die Garage getrennt. Genau, es ist ein privates Wohngebiet, was in einer Sackgasse gelegen ist. Und wie gesagt, ich hatte ja schon erzählt, dass die Innenaufnahmen hauptsächlich im Studio gedreht wurden. Aber trotzdem weiß man, weil natürlich viele Journalisten nachgefragt haben, dass es in dem Haus Number 12 Picket Post Close tatsächlich einen Schrank unter der Treppe gibt. Genau. 2001 wurde dort gefilmt und 2003 haben die Eigentümer dieses Vorstadtreihenhauses mit den drei Schlafzimmern dieses Haus verkauft für 250.000 Pfund. Das waren damals 291.000 Euro. Die haben das verkauft und 2016 wurde es dann erneut verkauft. Der Makler hat damals 475.000 Pfund aufgerufen, also sind ungefähr 555.000 Euro. Und es wurde dann für noch ein Drittel mehr verkauft. Tatsächlich könnte man jetzt denken, oh, das ist wahrscheinlich der Harry Potter Hype, der damit reingespielt hat. Aber es war wohl nicht mal in der Anzeige davon zu lesen. Und tatsächlich sind die Hauspreise natürlich überall angestiegen. Und die Häuser in der Umgebung sind inzwischen alle ähnlich teuer. Also hat tatsächlich in dem Moment gar nichts mit diesem Harry Potter Hype zu tun, dass der Wert dieses Hauses so dermaßen gestiegen ist. Die Besitzer, die dieses Haus 2016 für diesen hohen Preis gekauft haben, leben dort nun seit fast 10 Jahren. Und ich finde es ein bisschen witzig, weil ich habe Interviews mit denen gelesen und die sind tatsächlich, sagen wir mal, mehr als erstaunt über den Besucherandrang an ihrem Haus. Also ich konnte es auch nicht so ganz rauslesen, weil auf der einen Seite klang es irgendwie ein bisschen genervt, auf der anderen Seite klangen sie so wie, naja, sie wussten ja, dass Harry Potter da gedreht wurde und finden Harry Potter ja auch gut. Also in einigen Ausführungen habe ich irgendwie gelesen, ja, sie nehmen manchmal auch das Auto aus der Auffahrt, damit die Leute besser fotografieren können. Aber in anderen Ausführungen stand so, naja, sie verstehen das halt auch nicht, dass da erwachsene Leute hinkommen. Und sie haben gesagt, das müssen sie sich mal vorstellen. Tag und Nacht stehen da Leute vor unserem Haus und fotografieren das. Und in den Ferien ist es besonders schlimm. Und sie haben gesagt, dass manchmal kommen die Leute allein, manchmal zu zehnt in Gruppen. Mit ihrem Ford Anglia, das fand ich ja super witzig, da ist jemand mit seinem Ford Anglia hingekommen und hat sich davor fotografiert. Dann haben sie gesagt, ja, manchmal in Umhängen, manchmal in Fanshirts, einige Leute fangen davor an zu weinen. Also den Hype so in diesem Ausmaß nachvollziehen können sie anscheinend nicht. Und ich stelle mir das, muss ich auch sagen, extrem nervig vor. Also wenn ich da wohnen würde, ich fände das schon krass, wenn mein Haus so ständig belagert werden würde. Aber man muss eben sagen, die haben das Haus nicht 2002 gekauft, sondern 2016 und sollten sich natürlich durchaus über diesen Hype bewusst gewesen sein. Und ja, natürlich ist es nicht nur dieses Haus und nicht nur die drei Häuser daneben, sondern der ganze Straßenzug, diese ganze Sackgasse, die natürlich genervt wird von den Autos, die da reinfahren Und ich nehme uns da nicht aus. Wir haben auch nicht vorne gefahren. Wir sind auch in die Straße reingefahren. Allerdings waren wir da um die Mittagszeit in der Woche und ich glaube, es waren viele Leute arbeiten. Wir haben tatsächlich niemanden dort gesehen und es war sehr ruhig und auch wir haben uns sehr ruhig verhalten. Weil das ist natürlich eine Gratwanderung, ne? Also man möchte das, wie gesagt, irgendwie sehen als Fan und es war auch cool, davor zu stehen. Aber man muss sich einfach immer vor Augen halten, dass das einfach ein privates Grundstück ist und dass die Privatsphäre dieser Menschen auch zu berücksichtigen ist. Also bitte behaltet das immer im Hinterkopf, wenn ihr da seid. Verhaltet euch nicht zu auffällig. Ich meine, es ist auffällig genug, davor zu stehen und Fotos zu machen, ja. Betretet aber bitte, bitte nicht das Grundstück. Kommt nicht auf die Idee, dort zu klingeln, Fotos von Dichtem zu machen und natürlich schon gar nicht Fotos von Menschen, die davor sind oder von Kindern. Also bitte beachtet die Privatsphäre der Anwohner, wenn ihr dort vor Ort seid. Wie gesagt, vielleicht sucht ihr euch eine Zeit, zu der nicht ganz so viel los ist, dass es einfach auch nicht zu unangenehm ist und nicht unbedingt mit Selfie-Sticks. Ich habe die Sache mit den Umhängen auch nicht ganz verstanden. Ich posiere auch super gerne überall mit meinem Umhang, aber ich finde, davor macht es überhaupt keinen Sinn. Schließlich sind wir da mitten in der Muggelwelt. Also ich glaube, ich verstehe das Interesse an dem Haus. Ich hatte es auch und ich freue mich auch, dass ich da war. Aber ich glaube, man muss wirklich im Hinterkopf behalten, dass das ein privates Grundstück ist und dass da Menschen leben und dass die manchmal auch einfach nur ein bisschen in Ruhe dort leben wollen. Genau, irgendwo habe ich nämlich auch gelesen, dass es eines der meist fotografiertesten Häuser in England ist. Ich weiß nicht, ob das eine verlässliche Quelle ist, aber ein bisschen was Wahres ist an diesem Gerücht wahrscheinlich dran. Ja, ich hatte ja gesagt, wir sind in die Sackgasse da reingefahren. Ich habe erst später irgendwo gelesen, dass es eine gute Idee ist, im Sedley Way zu parken. Vielleicht ist das für euch relevant, wenn ihr das jetzt hört. Das ist die Straße davor und da kann man wohl parken und dann kann man quasi einen kleinen Spaziergang in diese Sackgasse reinmachen. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht so höflich, wenn man da mit dem Auto vorfährt. Wir haben es ja auch gemacht. Zum Glück war es relativ ruhig an diesem Tag. Ja. Und ich glaube, jetzt habe ich eigentlich alles zu dem Thema gesagt, was mir da jetzt zu in den Sinn gekommen ist und was es vielleicht auch zu sagen gibt. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch wieder so viel wird, was ich hier heute zu erzählen habe, aber ich glaube, das ETA hat die Zeit auch ganz gut gefüllt. Aber es ist einfach auch von großer Bedeutung, wenn wir uns Harry Potter Schauplätze in Großbritannien anschauen wollen, dass wir eben wissen, dass wir so ein Dokument heutzutage benötigen und wie wir es beantragen. Deshalb denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir das heute einmal durchgegangen sind. Und die Dursleys waren da, glaube ich, ein kleines Schmankerl, was wir hier an der Stelle nochmal erwähnen konnten. Und ja, ansonsten geht es hier in 2 Wochen weiter. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am Montag. Und da werde ich euch tatsächlich von meinem Urlaub erzählen oder von einer Location, die ich in meinem letzten Urlaub besucht habe. Da freue ich mich drauf, weil ich glaube, das ist ganz besonders schön, dadurch, dass es so gut in meinem Gedächtnis auch verankert ist, weil ich es gerade erst erlebt habe. Ich habe immer das Gefühl, ich vergesse Dinge so schnell. Deswegen ist es ganz schön, wenn ich das gleich euch mal niederschreibe und euch davon erzähle, wie ich in Nordengland war, genau genommen in der Kathedrale von Durham. Dort wurden unter anderem Außenaufnahmen gedreht, die besonders in der Kammer des Schreckens vorkommen und auch das Klassenzimmer von Professor McGonagall im 1. und 2. Teil können wir dort finden. Aber davon erzähle ich euch dann in 2 Wochen mehr. So, und dann an dieser Stelle noch ein kleiner Service-Hinweis. Auf Instagram könnt ihr ja immer begleitendes Bildmaterial zu dem, was ich euch erzähle, finden. Das habe ich ja beim letzten Mal schon angekündigt. Leider habe ich es beim letzten Mal völlig in den Sand gesetzt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe euch einfach mal den falschen Insta-Account genannt. Den gab es gar nicht, den ich euch da genannt habe. Ich habe nämlich gesagt, ihr findet mich unter gleis-93viertel-podcast. Das ist natürlich Quatsch. Wir sind ja der Podcast 94 Drittel und dementsprechend heißt der Insta-Account auch gleis-94drittel-podcast. Also ich schäme mich, das war ein richtiger Profi am Werk. Tut mir leid, das war ein kleiner freudscher Versprecher beim letzten Mal. Aber nein, ihr findet mich also unter gleis-94drittel-podcast auf Instagram. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da kommentiert, wenn ihr den Podcast auch gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform bewertet. Und ich würde mich auch super freuen, wenn ihr mir eine Nachricht schickt und sagt, was ihr euch wünscht zukünftig thematisch oder auch was für Ansprüche ihr an das Format habt, ob ihr euch irgendwie was vorstellen könnt, was ich besser machen kann, was ich anders machen kann, worauf ihr Lust hättet. Lasst mich gerne an euren Ideen teilhaben. Ich würde da gerne Anregungen von euch bekommen, um das Format so zu gestalten, dass es für uns alle Spaß macht. Ich bin noch dabei, mich zu finden und das Format zu finden und den richtigen Weg und würde mich da einfach total über eure Unterstützung freuen. Also kommentiert gerne, schreibt mir gerne Nachrichten. Ich freue mich, von euch zu hören. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt wunderschöne Pfingstfeiertage, die ja vor uns liegen. Vielleicht seid ihr ja auch unterwegs, vielleicht ja sogar in England. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Reise, wenn ihr unterwegs seid, oder eine schöne Zeit zu Hause, wo auch immer ihr seid. Passt auf euch auf und alles Gute.